Spätestens an dem Tag, wo Sie Ihr Kind in ein autonom fahrendes Fahrzeug setzen und Ihr dreijährigen Sohn oder Tochter mit diesem Fahrzeug zur Schule oder zum Kindergarten schicken, akzeptieren Sie, dass ein KI-System besser ist als jeder Mensch, in seiner Leistungsfähigkeit ein Auto zu fahren, und das ist nicht trivial. Und an dem Tag werden Sie auch die Frage stellen, ob es nicht unter Umständen besser wäre, wenn dieses System vielleicht eine politische Entscheidung trifft oder womöglich eine juristische.
Willkommen zu einer neuen Folge von SoTech Deutschland.
Wir fragen in unserem Podcast, ob Deutschland im Tech-Bereich wirklich so schlecht ist, wie es häufig gesagt oder behauptet wird. Mein Name ist Andreas Laukert.
Und ich bin Frauke Holzmeier. SoTechDeutschland@ntv.de ist unsere E-Mail-Adresse. Und heute haben wir mal einen Gast, der uns gegenübersteht. Das ist ja auch mal wieder schön in diesen Zeiten. Hallo Jörg Heinkes, schön, dass Sie da sind.
Hallo zusammen, herzlichen Dank für die Einladung, freue mich sehr.
Sehr gerne. Wenn man nach Ihrem Lebenslauf schaut, findet man unter Ausbildung Hochschule des ereignisreichen Lebens. Das können Sie ja vielleicht nochmal erklären, was das heißt. Beinhaltet offenbar 11 Berufe, 6 Unternehmen geführt, hunderte Menschen beschäftigt. Deswegen würde ich gar nicht alle Unternehmen aufzählen. Sie sind Unternehmer, Keynote-Speaker, Buchautor, Vizepräsident des Bergischen Industrie- und Handelskammertages und eben neben weiteren Firmen auch Inhaber von Entrance Robotics. Und da geht es unter anderem um Pepper, den Roboter, den manche vielleicht kennen, der mit den netten großen Kulleraugen.
Genau.
Ja, aber sind auch Unternehmer und gerade in der Corona-Krise doch einiges mitgemacht. Wuppertal, da mussten Sie sogar ein Unternehmen schließen quasi. Ist gerade eine harte Zeit für einige Unternehmen?
Absolut. Also ich muss sagen, ich habe das turbulenteste, fürchterlichste Jahr meines unternehmerischen Lebens. 35 Jahre bin ich jetzt Unternehmer hinter mir. Wenn Sie mir vor einem Dreivierteljahr gesagt hätten, dass ich in 3 meiner 4 unternehmerischen Aktivitäten staatlich verortet auf Null gesetzt werde, hätte ich herzhaft gelacht. Das hätte ich mir nicht vorstellen können. Und dazu kam es tatsächlich dazu, dass wir seit dem 10. März zunächst mal ich meiner Tätigkeit als Vortragender, als Speaker, der normalerweise so 120 Auftritte im Jahr macht, einfach von jetzt auf gleich auf Null gesetzt wurde. Aber viel schlimmer tatsächlich meine Event-Location, also eine meiner 4 Firmen ist halt eine Event-Location gewesen, die ich 22 Jahre lang mit einem grandiosen Team geführt habe. Und wir haben tatsächlich dann am Ende Juni, ich glaube am 24. war es, entschieden, die Location zu schließen, weil wir gemerkt haben, es macht keinen Sinn mehr. Wir werden hier nicht mehr in den nächsten 1-2 Jahren irgendwie dahin kommen können, jemals wieder rentabel zu arbeiten. Und haben dann entschieden, es war dann meine Entscheidung, die ich treffen musste, letztendlich dann lieber die Reißleine zu ziehen und zu sagen, okay, dann wickeln wir das jetzt hier ganz sortiert ab. Wir bezahlen alle unsere Rechnungen, alle unsere Mitarbeiter, alle unsere Lieferanten, vor allem auch alle unsere Kunden. Wir hatten über 230.000 Euro an Anzahlungen schon vorliegen von Kunden, die die Hochzeit ihres Lebens bei uns feiern wollten. Und mir war halt wichtig, dass wir den Leuten das Geld wiedergeben können. Und das geht halt nur, wenn man rechtzeitig entscheidet. Und so haben wir entschieden und gesagt, wir wickeln jetzt ab und suchen uns eine neue Perspektive für die Location. Ich bin auch der Gebäudeinhaber, habe also an der Stelle natürlich auch die Verantwortung für die Location, für die Räume und habe mich jetzt seit Ende Juni damit beschäftigt, was kommt da jetzt rein, wie machen wir da weiter, und Gott sei Dank haben wir da jetzt eine sehr gute Lösung in Aussicht und werden wahrscheinlich schon in 2-3 Wochen in der Öffentlichkeit präsentieren können, was im neuen Jahr in der Villa Media statt Events passiert.
Können Sie uns schon einen Tipp geben?
Ich kann Ihnen einen Tipp geben, es wird viel mit Bildung zu tun haben und das war mein großer Wunsch, dass es was mit Bildung zu tun haben wird.
Erwachsenenbildung. Aber Sie können ja ein bisschen, Sie sind oder waren auch in der IHK tätig.
Ich bin ehrenamtlich Vizepräsident der Industrie- und Handelskammer.
Genau. Wie sieht es denn dann, nehmen wir mal Wuppertal, wir reden sonst immer über das große Ganze, Deutschland, und man guckt auf alles Mögliche und Einzelfälle, aber wenn Sie jetzt mal so auf Wuppertal schauen, wie ist da das Thema angekommen, gerade auch in der Gastrobranche und Medienbranche, also in der Veranstaltungsbranche, Digitalisierung und so. Hat man da dazugelernt jetzt in der Krise oder war das vorher schon überhaupt da in Wuppertal? Wie ist zum Beispiel Wuppertal aufgestellt?
Also Wuppertal ist ja eine Stadt, in der das Thema Event, Live-Marketing seit Jahrzehnten sehr groß gespielt wird. Wir haben so viele Jahre über die größten und wichtigsten Eventagenturen in unserer Stadt gehabt und von daher ist das ein Riesenthema. Und Und die in der Branche, muss man sagen, waren wir seit vielen Jahren sehr gut digital aufgestellt. Also da sind die Unternehmen sehr, sehr fit. Ich will nur ein Beispiel mal nennen, die Firma Riedel, die weltweit alle globalen großen Events von Olympiade über Formel 1, Fußball-Weltmeisterschaft, alles, die gesamte Kommunikation organisiert und alles auf digitalem Weg und zwar in hochprofessioneller Weise. Das sind Beispiele, kommen alle aus Wuppertal. Insofern
also Hardware-Kommunikation.
Genau. Ja, Hardware-Kommunikation, was natürlich aber viel damit zu tun hat, dass man solche Systeme auch erstmal entwickelt. Also die entwickeln selber die Systeme und implementieren die dann im Markt. Die versorgen auch Fernsehstationen und mit Kommunikationstools und so weiter. Genau. Und genauso Agenturen wie Vogt Dahms und andere, die eben weltweit tätig sind im Bereich von Live-Marketing und das immer schon mit einem sehr hohen Anteil von digitaler Kompetenz, was natürlich jetzt in diesen letzten 6, 7, 8 Monaten nochmal massiv zugenommen hat und natürlich auch diese Branche komplett umkrempelt und wo man auch ehrlicherweise sagen muss, viele in der Branche werden dabei auf der Strecke bleiben, das ist keine Frage. Aber eben die digitalen Lösungen, die hybriden Events werden sicherlich ein großer Teil der Zukunft sein und da haben wir bei uns in Wuppertal Gott sei Dank eine Menge Kompetenz.
War das denn was Sie auch überlegt hatten, so hybride Events oder rechnet sich das einfach nicht?
Also jetzt für unsere Event-Location war das nicht tatsächlich zielführend, weil wir haben ungefähr 350 Veranstaltungen im Jahr gemacht, ein Großteil davon Hochzeiten. Mm. Da wollen Sie, wenn Sie, ich weiß
nicht, wird's irgendwann schwierig.
Ob Sie schon verheiratet sind, also glauben Sie mir, Bräute träumen von was anderem. Aber auch der große Mitarbeiter-Event von Vorwerk, wo 1000 Leute zusammen eine Weihnachtsfeier machen wollen, das ist digital sicherlich auch vorstellbar, aber ich glaube, das wird sehr lange brauchen, bis die Unternehmen und die betroffenen Personen, also die Gäste, sich auf sowas einlassen. Für uns war deswegen erkennbar, das wird die nächsten 1, 2, 3 Jahre nichts mehr. Und bevor wir da jetzt 3 Jahre einen toten Gaul reiten und unser ganzes Eigenkapital verbrennen und am Ende dann mit dem Rücken an der Wand stehen, da machen wir dann lieber Schluss und bauen was Neues auf. Das macht dann deutlich mehr Sinn.
Hm. Ja, interessant. Sie haben ja vor 2 Jahren das Buch geschrieben, Zukunft 4.1. Es gibt ja einige Bücher, die 3.1, Leben 5.0 oder keine Ahnung. Es gibt ja so viele. Aber jetzt mal so im Nachhinein gesprochen, würden Sie es heute auch noch so schreiben?
80% ja, aber bestimmt 20% schon wieder ganz anders oder viel weitergehender, weil in den 2 Jahren natürlich unglaublich viel passiert ist. Von daher, ich glaube, ich würde den Schwerpunkt heute nochmal, ich spreche ja in diesem Buch sehr viel darüber, der Untertitel lautet ja, warum wir die Welt nur digital retten oder gar nicht. Und es geht in dem Buch ja nicht nur um Digitalisierung, sondern es geht darum, wie können wir letztendlich die größten Herausforderungen der Menschheitsgeschichte in den nächsten 10, 15 Jahren bestehen, nämlich letztendlich den Klimawandel. Diese blöde Pandemie ist eine Lachnummer als Problematik im Vergleich zur Klimakrise und vielen anderen Ressourcenkrisen und Umweltkrisen, die wir haben, die letztendlich die Frage stellen, ob die Gattung Mensch überleben kann. Das ist also deutlich...
Also es ist schon so radikal gemeint, die Welt retten im Sinne von das Überleben der Menschheit.
Es geht darum, es ist schlichtweg Fragen. Sprechen Sie mal mit den Leuten vom Potsdam-Institut oder anderen, die da doch viel mehr von verstehen als ich. Wenn Sie sich die Studien angucken, wenn Sie sich mit den Kipppunkten beschäftigen und so weiter, dann wissen Sie, es geht darum, ob Ihre Kinder, Sie sind deutlich jünger als ich, und Ihre Enkelkinder auf diesem Planeten noch werden leben können. Also ist jetzt irgendwie nicht trivial.
Ja,
also
das
geht nicht so darum, auch
das kriegen
wir irgendwie die Füße noch ein bisschen sauberer oder können wir mal ein bisschen Plastik noch weniger machen. Sondern es geht schlichtweg um die Frage, ob Menschheit überleben kann. Und ich finde, das ist ein Thema, dem man sich extrem schnell und intensiv widmen muss. Und man muss eben, und das kann man lernen, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, wir haben eben jetzt noch 10, maximal 20 Jahre Zeit zu lernen, alles anders zu machen als bisher. Und da bin ich an der Stelle radikal und sage, ich glaube nicht daran, dass es uns gelingen wird, dass die Menschen, und wir reden über 7,75 Milliarden, das ist ein globales Thema, es geht nicht um Köln oder Wuppertal, wie schaffen wir es, 7,75 Milliarden Menschen, und das sind demnächst 8 Milliarden, dann 9 Milliarden, dann 10 Milliarden, wie schaffen wir es, die jeden Tag mit gesunder Nahrung zu versorgen, mit der benötigten Menge an Energie und Mobilität, die sie brauchen, um alle so komfortabel zu leben wie wir. Und wir müssen uns im Klaren sein, die wollen alle so reich sein wie wir. Und sie haben alle das gleiche Recht dazu. Also wie kann das gehen, ohne gleichzeitig den Planeten restlos zu zerstören?
Gar nicht.
Doch, ich glaube schon. Also der eine Weg ist ja der, den manche Forscher aufzeigen, der Weg des Verzichts. Wenn wir alle Fahrrad fahren und wenn wir alle kein Fleisch mehr essen, dann hätten wir schon einen Riesenschritt getan. Glaube ich nicht dran.
Aber es geht ja schon daran, dass in Deutschland einige der Meinung sind, es steht jedem ein Haus zu, ein Auto, eine Urlaubsreise im Jahr. Wenn das 9 Milliarden Menschen wollen, das funktioniert doch nicht. Können die 9 Milliarden Menschen rumreißen, ein Haus bauen und ein Auto kaufen? Das ist absurd. Absolut. Auch nicht mit Technik, also auch nicht mit Digitalisierung oder sonst was geht das nicht am Ende des Tages.
Sagen wir mal so, zumindest müssen wir uns doch im Klaren sein, dass sie es alle wollen. Also wenn sie nach Afrika gehen oder nach Asien, sollten sie sich damit auseinandersetzen, dass auch diese Menschen genauso luxuriös leben möchten wie wir. Ob sie das jemals schaffen werden, ist eine andere Frage. Aber Fakt ist, dass sie den Anspruch haben und leider auch das Recht. Sie haben das gleiche Recht wie wir. Also niemand dürfte es ihnen verwehren. Das wäre ja absurd. So, und jetzt ist aber die Frage, wie kommen wir dahin, es bestmöglich möglich zu machen? Und da glaube ich, ehrlich gesagt, ich glaube nicht daran, dass es uns in dem kurzen Zeitfenster, wir haben nicht 100 Jahre, wir haben 10, 15, 20 Jahre. Ich glaube nicht, dass es uns gelingt, 7,5 Milliarden Menschen zu Vegetariern zu machen oder zu Fahrradfahrern. Glaube ich nicht.
Nee. Ich vermute, der große Teil ist Vegetarier.
Ne, leider werden es vielleicht jeden Tag mehr Fleischfresser, weil auch in Asien mittlerweile immer mehr Menschen Fleisch entdecken. Das ist sehr schade. Aber es ist so. Es ist einfach ein Fakt. Und es wollen auch in Deutschland, wenn Sie sich die Zahlen angucken, jedes Jahr haben wir mehr PKWs auf der Straße und nicht weniger. 47 Millionen aktuell. Das heißt also, die Leute wollen, diese 47 Millionen sind nicht bereit, mit dem Fahrrad ihre Wege zurückzulegen. Und das heißt, jetzt müssen wir gucken, wie kriegen wir Lösungen hin, die es möglich machen, unter möglichst wenig Komfortverzicht trotzdem die Welt zu retten und überleben zu können. Und das geht durch den Einsatz modernster Technologien. Ich will nur ein Beispiel nehmen, was wir gerade hatten, Fleisch. Wenn es also uns nicht gelingt, dass die Menschen freiwillig auf Fleisch verzichten, weil sie einfach so furchtbar gerne Fleisch essen, dann müssen wir halt lernen, Fleisch anders herzustellen. Und das kann man machen.
Aber haben wir denn dafür noch die Zeit? Oder müsste man sagen, jetzt einmal so wie bei der Corona-Pandemie, wir müssen jetzt alle immer auf die Bremse treten und wenn wir einen Impfstoff haben, können wir weitermachen? Und müsste man dann nicht genauso sagen, okay, wir müssen jetzt alle auf die Bremse treten mit Fleisch und
weil das dauert ja noch
naiv eine Weile. Gesagt, weil bis wir die ganzen Technologien haben, dauert es noch.
Also, ja, das wäre eine Alternative. Mal angenommen, es gäbe eine politische Einigkeit auf internationaler Ebene, dass man die Welt retten möchte und bereit wäre, radikale Schritte zu gehen, dann würde das an der einen oder anderen Stelle wirklich Sinn machen. Die gibt es nur leider nicht.
Ja.
So, das ist einfach die Realität. Da draußen sind in Regierungsämtern ziemlich viele Irre unterwegs, die gerade eine ganz andere Agenda verfolgen. So, vielleicht haben wir ja nächste Woche einen weniger. Kann ja sein. Aber ich will nur sagen, also auch eine Option. Und ich glaube, es wird auch nicht mit einem Weg alleine funktionieren. Ich will nur damit sagen, ich will das Beispiel eben zu Ende sagen, das Thema Fleisch. Es gibt Gott sei Dank mittlerweile jede Menge hervorragende Fleischersatzprodukte. Nicht nur den Beyond Burger, doch tausende andere Produkte, die großartige Qualität haben. Man kann Fleisch essen, ohne dass es Fleisch
oder
ist.
Oder in vitro.
Darauf wollte ich hinaus. In vitro Fleisch, die Technologie ist am Markt. Wir können in wenigen Jahren im Labor Fleisch herstellen. Das ist das gleiche Fleisch. Das ist kein Kunstfleisch. Das ist das gleiche Fleisch, was Sie kennen von Ihrem Metzger. Es wächst nur an einem anderen Ort. Und es hat zur Folge, dass 95% weniger Wasser verbraucht wird. Es hat zur Folge, dass wir eben keine Chemie einsetzen müssen, wie wir es heute machen, dass wir keine Antibiotikaresistenzen in unseren Körpern züchten, keine nitratverseuchten Böden haben. Und, was das Allerwichtigste ist, wir müssen nicht weiter den Amazonas runterbrennen, um Soja anzubauen als Viehfutter für unsere Rinder, weil wir hier ein krankes Landwirtschaftssystem haben. Das heißt also, ich kann mit der Technologie dieses Problem lösen. Und jetzt müssen wir sagen, das ist ein Drittel des Problems. Fleisch ist ein Drittel des CO2-Ausstoßes. Das müssen wir uns immer wieder klar machen. 30% des CO2-Ausstoßes kommen aus der industriellen Landwirtschaft. Das hat in erster Linie mit Fleischproduktion zu tun. Und wir können es weiterspinnen über die Energiethemen. Wir wissen, wie man erneuerbare Energien macht, produziert und sie nutzt. Wir haben die Technologien. Und das ist meine Botschaft in dem Buch und auch in meinen Vorträgen. Es ist schwer, es ist wahnsinnig kompliziert, es ist richtig schwierig. Aber es geht, weil wir eigentlich überhaupt kein Wissensproblem haben. Wir haben kein Wissensproblem, wir haben kein Technikproblem, weil wir besitzen eigentlich alle Technologien, alles Wissen. Wir haben ein reines Handlungsproblem, nämlich, dass unsere Regierenden, die Menschen, die uns regieren, einfach falsche Entscheidungen treffen. Und das müssen wir verändern. Und dann müssen wir als Gesellschaft natürlich mitmachen.
Ich finde ja, das ist vielleicht, das fand ich in dem Buch auch nicht so ganz so gut, weil es immer drauf, hau drauf, hau drauf in dem Sinne, sondern es sind ja nicht nur die Regierungen. Die Politiker machen ja das, was sie am besten können, sich angeblich nach den Wählern richten oder nach welchen Gruppen sie sich auch immer richten. Darauf gehen sie ein und deren Wünsche wollen sie gerne erfüllen. Wir sind doch mitschuld, wir können doch, ich glaube, das schreiben Sie auch in Ihrem Buch, wir haben es doch selber in der Hand.
Ja, klar.
Wenn wir das wollten, könnten wir kein Fleisch mehr kaufen. Und das würde die Industrie dazu führen, wie sie es jetzt ja schon tun, vegetarische Wurst und so anzubieten. Ja, und bei technologischen Produkten ja auch. Carsharing und Ähnliches resultieren ja aus der Nachfrage danach, glaube ich.
Ne? Absolut. Nein, Sie haben völlig recht, nur auf die Politik an der Stelle zu schimpfen, wäre völlig unangemessen. Aber es ist eben natürlich auch die Politik. Mhm. An der Stelle bin ich bei Robert Habeck, der eben sagt, wir können nicht jedem einzelnen Bürger es überlassen, sich auszudenken, wie er irgendwie einigermaßen umweltfreundlich und klimafreundlich leben kann, sondern wir brauchen einfach die politischen Vorgaben, die es eben ihm einfach machen, so zu leben und ihm aber auch die alternativen Angebote eben zur Verfügung stellen. Und das heißt eben, die Energiewende wird zum Teil von den Bürgern gemacht. Jeder Bürger, der einigermaßen bei Verstand ist und ein Gebäude besitzt, sollte sich eine Solaranlage aufs Dach legen. Weil jetzt mal im Ernst, einmal, weil er einen Beitrag leisten kann zur Energiewende, zum anderen, weil er damit Geld verdient. Weil das ist einfach wirtschaftlich total attraktiv. Damit, das ist eine Gelddruckmaschine, so eine Solaranlage. Und wer das nicht macht, der ist bekloppt geworden. Das muss man einfach mal sagen. Ja? Der schmeißt das Geld aus dem Fenster.
Der muss ja auch ein bisschen vorfinanzieren.
Ja, nein, das muss er auch nicht. Das ist auch kein Problem. Jedes Stadtwerk bietet mittlerweile Mietlösungen an. Sie können sich von Ihrem Stadtwerk die Anlage als Mietobjekt aufs Dach legen lassen. Dann bezahlen Sie das, was Sie bisher an Strompreis zahlen. Und nach 10 Jahren oder 20 Jahren gehört Ihnen die Anlage. So, es gibt für alles Modelle. Es scheitert nichts am Geld. Glauben Sie mir, wir schwimmen im Geld in dieser Gesellschaft. Und wir haben für alles das genug Geld. Das ist nicht unser Problem. Unser Problem ist, vom Denken zum Handeln zu kommen. Und zwar jeder Einzelne, da bin ich bei Ihnen. Ne? Also auch die eben heute die 1,5 Kilometer zur Arbeit mit dem SUV fahren oder die jeden Morgen ihre Kinder mit dem SUV zur Schule bringen, obwohl es wichtig für die Kinder wäre, mal ein paar Millimeter zu Fuß zu laufen und auch mal in Konflikt zu kommen auf dem Weg. Alles das entscheiden natürlich Bürgerinnen und Bürger selber, aber eben auch die Politik.
Leben wir schon in dem Google-Land oder dem Amazon-Land oder Facebook-Land, das Sie auch beschrieben haben? Ich denke da nur unweigerlich, kleiner Disclaimer, Sie haben die Wahlen schon angesprochen in den USA. Wir nehmen jetzt knapp eine Woche davor auf. Wir wissen alle nicht, was passiert. Wir wissen alle nur, dass das, was auf Facebook passiert ist, maßgeblich dazu beigetragen hat, dass wir jetzt die Situation haben, die wir jetzt haben. Leben wir also schon in dem Facebook-Land und wie weit ist sowas auch in Deutschland möglich?
Also ich will zunächst mal sagen, ich bestreite, dass Trump Präsident geworden ist wegen Facebook und wie hieß diese Firma noch?
Cambridge Analytica
und so weiter. Natürlich hat das dazu beigetragen, aber das wäre doch zu billig. Trump ist Präsident geworden, weil die politische Klasse in Amerika, in den Vereinigten Staaten von Amerika 20, 30 Jahre lang brutal versagt hat. Und sie haben den Nährboden bereitet, dass solch ein wahnsinniger Präsident werden konnte. Dass eine Gesellschaft sich so entwickelt, wie sie sich entwickelt hat, dass so ein Typ die Chance bekommt, Präsident zu werden. Das hat nichts mit sozialen Medien zu tun. Er hat das geschickt genutzt. Mhm. Er tut es jetzt auch gerade wieder ganz massiv. Wenn man sich die Zahlen anguckt, wie stark das Trump-Lager die sozialen Medien gerade nutzt, ungefähr den Faktor 100 mehr als Biden. Also insofern, klar, das spielt eine Rolle, aber ich glaube, bestreite, dass das der Punkt war. Der Brexit ist nicht gekommen wegen den sozialen Medien, sondern weil schlechte Politiker in England seit 20, 30 Jahren eine Politik gegen die EU organisiert haben und ihrem Land, ihren Menschen in ihrem Land jahrzehntelang erzählt haben, I want my money back. So, und wenn sie das als Politiker machen, dann verlieren sie so eine Wahl. Das ist doch völlig klar und das ist auch zu Recht so. Insofern glaube ich also, sollten wir es differenzieren. Trotzdem auf die Frage zurück, ja natürlich leben wir in Google-Land, natürlich leben wir in Facebook-Land. Das ist vielleicht noch ganz am Anfang und ich habe ja in dem Buch die provokative Aussage getroffen, kann das sein, dass wir vielleicht in 10, 20 Jahren in einer Welt leben, in der Staatsgrenzen verschwimmen und es gar nicht mehr so relevant
eben,
ist?
Auf den Punkt wollte ich auch am Ende raus, weil das ist ja dann die interessante Frage, der Staat an sich als Apparat mich nicht mehr interessiert, wenn ich dann mit Libra von Facebook bezahle oder was auch immer. Ja,
exakt. Also ich meine, nicht mehr interessiert ist vielleicht nicht der Punkt, aber es kann sein, dass die Bedeutung von Nationalstaaten, von Grenzen, die wir heute kennen, dass das abnimmt und dass wir in eine Welt geraten, in der es darum mehr die Frage ist, in welchem Betriebssystem lebe ich. Also kann das sein, dass meine Apple-Welt so perfekt und so komplett wird, angefangen jetzt eben heute mit der Uhr und dem Smartphone und dem iPad und dem Computer bis hin dann zur Virtual Reality Brille, zum Augmented Reality Brille mit all den KI-Systemen, die hinten dran hängen. Kann das sein, dass wir in eine Zeit kommen, in der die Frage, lebe ich in iOS-Land oder in dem Google-Land oder eben dem Samsung-Land oder dem Huawei-Land, vielleicht viel wichtiger wird. Wenn dann diese Konzerne auch noch und das werden sie tun, in die Energie, also nehmen wir mal Amazon. Amazon geht in die Energieversorgungssysteme rein. Er wird der größte Immobilienanbieter in Europa sein, spätestens in 10 bis 15 Jahren. Er wird der größte Gesundheitsanbieter werden. Jeff Bezos wird in all diese Bereiche gehen und seien Sie sicher, er wird es perfekt machen, weil er kann es. Er kann es richtig gut. Das hat er jetzt oft genug bewiesen. Das heißt also, er spinnt einen Kokon um unsere Lebenswirklichkeit, in der er eigentlich uns mit allem beliefert, mit allem bedient in Zukunft.
Ich frage jetzt mal provokativ, ist so eigentlich super, ne? Kann ich mal, ist doch bequem für mich, die kennen mich gut, die wissen, was ich brauche, muss ich mir selber keine Gedanken mehr machen.
Das ist ja genau das, was ich auch in dem Buch geschrieben habe. Da ist ganz viel Reiz dabei und seien wir mal ehrlich, es wird eine Menge Menschen geben, die sich zu bequem zurücklegen werden und sagen werden, ja genau, der weiß alles, was ich will, der weiß alles,
der weiß schon, welches Auto ich brauche, was genau, ich mir leisten kann.
Und das ist super bequem und das wird super, ne? Und vielleicht ist der ja auch viel, vielleicht ist die Amazon-Truppe ja auch viel gescheiter als die Politiker da mit den nationalen Grenzen. Vielleicht sind die sogar weniger korrupt, kann ja sein. Also die Spekulation könnte ja entstehen. Vielleicht sind KI-Systeme ja sowieso viel bessere Politiker in Zukunft und auch bessere Juristen. Warum sollen wir wirklich noch die banale politische Entscheidung, ob eine Umgehungsstraße um einen Ort gebaut wird, sollen wir die wirklich lokalen Politikern überlassen, die vielleicht ihr Reihenhäuschen da stehen haben, die Eigeninteressen womöglich vertreten, während ein KI-System völlig objektiv und neutral entscheiden könnte oder uns eine Entscheidungshilfe geben könnte, zu sagen, also wenn ihr diese Straße so baut, dann kostet das so viel, das frisst so viel Ressourcen, das bringt euch die und die Effekte in Bezug auf Verkehrssicherheit etc. etc. Wir wägen mal ab, 7921, ich empfehle euch das und das. Vielleicht ist das viel besser, als wenn wir das Politikerinnen und Politiker machen lassen, die heute oft eitel und häufig komplett inkompetent sind. Also diese Debatten werden wir führen in unserer Gesellschaft. Spätestens an dem Tag, wo Sie Ihr Kind in ein autonom fahrendes Fahrzeug setzen und Ihr dreijährigen Sohn oder Tochter mit diesem Fahrzeug zur Schule oder zum Kindergarten schicken, akzeptieren Sie, dass ein KI-System besser ist als jeder Mensch in seiner Leistungsfähigkeit, ein Auto zu fahren. Und das ist nicht trivial. Und an dem Tag werden Sie auch die Frage stellen, ob es nicht unter Umständen besser wäre, wenn dieses System vielleicht eine politische Entscheidung trifft oder womöglich eine juristische.
Sollten wir es nun machen oder nicht? Die Frage hätte ich jetzt gerne beantwortet.
Ja, ich glaube, da gibt es kein klares Ja oder Nein drauf. Ich glaube, dass das alles möglich ist, ja, technisch sowieso und auch.
Ja, ja, aber sollten wir, Deutschland ist ja, manche sagen Gott sei Dank, noch ein bisschen hinten dran, viele Entscheidungen aufgeschoben und verschoben und weggeschoben. Sollten wir jetzt aufholen oder nicht? Danach könnte man ja auch sagen, lass uns doch lieber nicht aufholen. Wir gucken von draußen zu.
Ja, dann können wir sagen, lasst uns die Felle anziehen und wieder in den Wald gehen. Und dann graben wir uns schön in die Erde ein und gehen auf Baumhäuser.
Dann müsstest du ja Amazon hier rausschmeißen.
Ja, heute bestes Beispiel. Gestern gab es den Bericht, er wird vielleicht gerade dementiert von Daimler. Daimler zieht sich aus der Forschung ums autonome Fahrzeug.
Wir haben jetzt ein schriftliches Statement. Das schriftlich. Ist dementiert.
Ja, egal, die Nachricht gibt es trotzdem. Ich glaube, ein anderer deutscher Hersteller hat sich schon davon verabschiedet. Das ist ja so eine Entscheidung, man gibt schon auf, bei dem Thema noch mitzureden.
Sag mal so, an der Stelle mal konkret gesagt, man könnte das ja auch positiv interpretieren, nämlich vielleicht haben Sie ja mal was gelernt. Also, Volkswagen wurde sehr stark kritisiert in den letzten Monaten, weil der neue ID3 und der ID4, die jetzt auf den Markt gerade gekommen sind oder kommen, weil die ihre Softwareprobleme haben. Hm. Ich habe das gelesen, habe gedacht, cool. Volkswagen hat es endlich begriffen.
Fehler.
Endlich verstanden. Nicht wie früher ein Produkt erst auf den Markt bringen, wenn es perfekt ist. Das hat Microsoft noch nie gemacht. Können Sie sich entsinnen, wie oft unsere Rechner von abgestürzt sind oder immer noch abgestürzt? In der digitalen Welt gibt es kein fertiges Produkt und kein perfektes Produkt.
Ja, aber da setze ich mich rein und soll damit fahren.
Aber das Auto fährt ja, das ist ja nicht das Problem. Das ist nur einfach, die Software ist noch nicht perfekt, aber sie wird jeden Tag besser. Und natürlich ist es erbärmlich, dass die Volkswagen-Autos noch nicht in der Lage sind, sozusagen on the also über Funk sozusagen, dieses Update reinzubringen, sondern sie müssen in die Werkstatt fahren. Das ist echt peinlich. Aber alles andere ist genau richtig. Sie haben verstanden, dass das Produkt nie fertig sein wird und dass man es einfach immer besser machen kann. Und genauso würde ich es jetzt in Bezug auf Mercedes interpretieren und sagen, es ist so bei autonomem Fahren. Ja. Waymo, die Google-Schwester, BYD und einige andere chinesische Unternehmen und Tesla sind den Deutschen um mindestens 3 bis 5 Jahre technologisch voraus. Mindestens 3 bis 5 Jahre.
Aber auch dank deutscher Firmen, die da mit drin sind.
Definitiv. Aber ja. Ich meine nur, die Deutschen sind so abgehängt und die deutsche Automobilindustrie kämpft gerade um ihr Überleben. Wenn Daimler jetzt die strategische Entscheidung treffen würde oder BMW, und sagen würde, pass mal auf, den Quatsch lassen wir jetzt sein, das üben wir jetzt gar nicht mehr selber, wir kaufen die Technologie. Entweder wir kaufen uns bei irgendeinem großen
Tesla.
Wir kaufen bei einem
sowieso, bei den Zulieferern kaufen wir permanent Technologie dazu.
Ja, aber leider die falsche oft. So, das ist, deswegen haben sie ja nicht wie Tesla einen Computer im Auto, sondern 100 oder 150. Ja. So. Nein, aber sagen wir doch mal so ehrlich, Waymo will keine Autos bauen, Google will keine Autos bauen, Google will Technologie entwickeln und die verkaufen. Ja, dann soll doch Mercedes bei Waymo die Technologie kaufen. Ist doch kein Problem. Waymo beliefert Mercedes sehr gerne mit der Technologie des autonomen Fahrens und den Vorsprung, den Waymo hat, wird Mercedes nie wieder aufholen können. Von daher könnte es eine kaufmännisch kluge Entscheidung sein. Das ist nur eine Frage der Eitelkeiten. Wenn Sie sich die Vorträge von Herrn Diess oder so zum Beispiel ansehen bei dem Thema, dann merken Sie, auch der, also auch bei Volkswagen wird ja intern massiv darüber diskutiert gerade, ob man nicht lieber sich also sozusagen zum Lieferanten von Waymo oder anderen macht. Und natürlich will man das nicht, weil das geht gegen die Ehre. Weil man ist doch Volkswagen, weil wir sind doch Mercedes. Wir sind die besten Autobauer der Welt. Keine Sau interessiert in 5 Jahren, wer die Reifen montiert hat oder die Sitzen da eingebaut hat. Es geht ums Betriebssystem. Und ich denke, es wird am Ende so sein, dass die deutschen Hersteller Zulieferer sein werden. Das heißt, sie werden die Hülle, die statische Hülle bauen, die Fahrzeuge nun mal brauchen. Räder, Sitze, Lenkrad braucht es nicht mehr, aber eben ein paar andere Dinge. Und entscheidend ist, wer am Ende das Betriebssystem liefert und die Daten hat. Und das werden nicht die Deutschen sein. Dafür sind wir zu weit hinten. Und bevor man jetzt das wenige Geld, was man noch hat, da auch noch verliert, wäre es vielleicht schlauer, konsequent zu sein und zu sagen, ja, okay, dann bauen wir halt die Schwarmmobile der Zukunft, wo eben dann in Zukunft keine Menschen mehr fahren, sondern wo eben Schwärme von Fahrzeugen in Städten unterwegs sind und uns allen zur Verfügung stehen. Wir können die Dinger produzieren und beschränken uns auf das und akzeptieren, dass die Datenkraken am Ende die Hoheit haben werden.
Und ich davon abhängig bin. Ja. Aber gut, es gibt ja dann im Abo-Modell wahrscheinlich von Google ein selbstfahrendes, autonomes API, was dann. Aber es könnte ja trotzdem die Strategie sein, nicht so von ungefähr kommen. Das dauert ja noch eine Weile. Es gibt Millionen von Menschen, die gerne Auto fahren, auch selbst fahren noch, Geld haben, um Luxusautos zu kaufen, elektrische Luxusautos. Fahrassistenzsysteme sind ja auch nicht schlecht. Also es kann ja noch 20 Jahre für Daimler gutes Geld zu verdienen sein, oder?
Nee, da glaube ich nicht mehr. Ne? Also erstmal, weil die Technologie, der Fortschritt zu schnell geht. Mhm. Und zum anderen, weil selbst da ja andere jetzt schon besser sind. Wenn Sie sich mal angucken, was Lucid macht in den USA, Lucid Air, die bauen gerade das beste Elektroauto der Welt, deutlich besser als Tesla und auf einem Luxusniveau, wo selbst die Mercedes-Leute blass bei werden. Also selbst in dem Markt werden die Chinesen und die Kalifornier ja abräumen. Also insofern, ich befürchte so ein bisschen, dass wenn Mercedes und BMW, diese sind für mich die beiden meistgefährdeten Automobilhersteller in Deutschland. Bei Volkswagen bin ich sehr optimistisch. Die haben jetzt eine Menge verstanden. Die haben wirklich umgeschwenkt. Die könnten es noch schaffen. Mhm. Bei Mercedes und BMW wird es richtig eng, muss man echt sagen.
Ist Deutschland oder wird Europa zum dritte Weltland, was Digitalisierung betrifft oder Entwicklungsland? Vielleicht muss man unterscheiden zwischen Anwender und Firmenwirtschaft.
Also sag mal so, wir sind heute Entwicklungsland. Im Bereich von Digitalisierung. Das ist Status Quo. Status Quo ist, wir sind, gucken sich alle internationalen Rankings an, wir liegen in Europa irgendwo um Platz 20 herum. So, und das heißt, wir sind heute ein Entwicklungsland. Und wir haben jetzt gerade eine Zeit hinter uns gebracht, die besonders war, diese 6-7 Monate und die dann noch ein paar Monate weitergeht. Und wahrscheinlich werden wir gemeinsam in 2 Jahren sagen, danke, dass es diesen verfluchten Virus gegeben hat, der uns gezwungen hat, jetzt endlich ins Handeln zu kommen an der Stelle und Digitalisierung ein Stück weit mehr in unsere Lebenswirklichkeit reinzubringen. Und wir haben gemerkt plötzlich, hoch, das funktioniert sogar. Man kann Videokonferenzen tatsächlich machen, das ist gar nicht gelogen und so weiter. Das heißt, wir haben jetzt Sprünge gerade gemacht und ich glaube, dass das in vielen der Unternehmen, die ganz weit hinten waren, vielleicht die letzte Rettung jetzt tatsächlich bringen
könnte.
Aber
das ist ja wirklich das Banale am Ende, ja. Ich meine, wenn wir bei der Autoindustrie sind, das ja wirklich Daten als Gold, ja, das ist ja eine ganz andere Geschichte, als wenn ich mal eben auch wieder Microsoft oder Zoom oder sonst was nutze.
Ja, wir müssen total unterscheiden zwischen dem Anwenden von Digitalisierung, das ist das, was wir jetzt erlebt haben, die letzten 6, 7, 8 Monate.
Das ist zwar nett, aber wir brauchen ja das andere viel
ja,
mehr.
Ja, natürlich, das ist der nächste Schritt daneben. Ja. Ne? So, aber ich meine, das eine ist schon, wir haben es jetzt verstanden, man kann es tatsächlich benutzen, es ist sogar cool, es funktioniert und wir merken, wir profitieren davon. So, das andere ist natürlich, und das ist genau richtig, was Sie gerade sagen, dass in Deutschland viele Unternehmerinnen und Unternehmer noch nicht begriffen haben, dass Daten eben tatsächlich der Schatz sind, auf dem sie sitzen. Setzt aber voraus, weil jedes Unternehmen hat unzählige Daten, Unmengen an Daten, aber die meisten sind nicht in der Lage bis jetzt, mit Daten umzugehen, sie zu analysieren, sie auszuwerten, sie so zu nutzen, dass sie tatsächlich die Chance bekommen, durch diese Daten neue Geschäftsmodelle, neue Produkte, neue Dienstleistungen zu entwickeln, um die dann im Markt auch marktfähig zu machen. Da sind wir grottenschlecht in Deutschland drin. Und das ist eigentlich eines unserer größten Probleme. Und da ist tatsächlich noch kein Riesenfortschritt gelungen. Da gebe ich Ihnen recht. Da müssen wir noch rasend schnell ganz viel lernen, wenn wir nicht am Ende Entwicklungsland sein wollen, bleiben wollen und vielleicht noch weiter abstürzen wollen, was durchaus geschehen könnte.
Auf der anderen Seite gibt es ja noch die Schwierigkeiten mit Bürokratie. Wir hatten letzte Woche den Mario Herger, der erzählt hat, in den USA, ja, da wird einfach mal genehmigt, dass so ein Lieferroboter durch die Stadt fahren darf. Und das ist halt so, weil den Städten und Ländern dort gelegen daran ist, dass ihre Tech-Unternehmen das auch ausprobieren dürfen, was sie produzieren. Jetzt machen sie selber mit Entrance Robotics mit Pepper diesen Roboter.
Unter anderem,
ja. Unter anderem, ja, genau. Erleben Sie ja ähnlich oder wird der eher im Bereich verkauft, wo das Innerhaus fährt herum, das stört dann niemanden? Ist das da erlaubt oder haben Sie ähnliche Erfahrungen gemacht?
Wir machen ja jetzt seit 4 Jahren da mit humanoiden Robotern und wir haben skurrile Erlebnisse in der Beziehung gehabt. Ich kann ein Beispiel erzählen, ohne den Namen zu nennen. Wir haben für ein Stadtwerk in Norddeutschland eine Anwendung produziert, dass Pepper in einem Informationszentrum in der Innenstadt stehen kann und dort für die Kundinnen und Kunden dieses Stadtwerks als Ansprechpartner zur Verfügung steht. Er sollte die beraten in Bezug auf neue Energiedienstleistungen, auf Mobilitätsdienstleistungen und so weiter. Sollte Deals mit den Leuten machen und so weiter. Alles cool. Haben wir gemacht, im Auftrag dieses Unternehmens. Und an dem Tag, als das System installiert wurde und das dann auch natürlich in der Presse kam, was poppte dann die große Katastrophe auf. Nämlich als erstes rief der Datenschutzbeauftragte des Landes Niedersachsen an und sagte, ey, sag mal Leute, da ist eine Kamera drin. Ihr könnt doch nicht in das Kundeninformationszentrum jemanden stellen oder eine Maschine stellen, wo eine Kamera und ein Mikrofon drin ist. Das geht doch nicht.
So. Aber Pepper muss doch hören.
Genau. So. Dann kam der nächste Punkt. Der Betriebsrat war nicht in ausreichender Weise informiert. Das heißt, das hat dieses Projekt ungefähr ein halbes Jahr zurückgeworfen und bis diese daraus resultierenden Probleme gelöst werden konnten. Ich will das gar nicht anklagen sagen, sondern ich will das nur beschreiben, dass tatsächlich natürlich wir da auf unglaublich viel lernen müssen und natürlich auch von manchen Gaul mal runtersteigen müssten, weil, sagen wir mal ehrlich, in so einem Kundeninformationszentrum hängen wahrscheinlich noch 10 andere Kameras und jeder, der als Kunde drin ist, hat ein Smartphone in der Hand, da ist eine Kamera und ein Mikro drin. Ja. Also insofern könnte man jetzt die Frage stellen, warum ist das jetzt das Problem bei Pepper? Wo ich da sogar garantieren kann, als die Firma, die den programmiert, dass diese Daten nicht missbräuchlich genutzt werden. Ja. Das ist bei Ihrem Smartphone leider nicht der Fall. Ne? Also lange Rede, kurzer Sinn, wir erleben heute, wir setzen mittlerweile humanoide Roboter wie Pepper in ganz vielen Bereichen ein, zum Beispiel sehr stark in der Gesundheitswirtschaft, in der Altenpflege und das funktioniert hervorragend mittlerweile, weil wir gelernt haben, unsere Kunden besser vorzuinformieren, sie auf solche Fehler hinzuweisen, dass sie das rechtzeitig angehen. Das ist also ein Lernprozess für alle Beteiligten. Solche Maschinen sind ja noch am Anfang bei der technologischen Entwicklung, aber wir sollten gemeinsam davon ausgehen, in 5 bis 10 Jahren werden humanoide Roboter Alltag in unserer Lebenswirklichkeit. Das heißt, Maschinen wie Pepper nur viel, viel besser, viel leistungsfähiger, werden dann, wenn sie möchten, bei Ihnen zu Hause einziehen. Und wenn Sie wollen, kochen, dann gehen Sie morgens aus dem Haus und sagen so, pass mal auf, Schätzelein, Spülmaschine leerräumen, Müll rausbringen, Kinderzimmer aufräumen, waschen, bügeln, danke. 16 Uhr bin ich wieder hier. Seh zu, dass du fertig bist. Wenn ich komme, ich mag das Geklapper nicht. Verstehst du so? Was merken Sie daraus? Der macht all die Sachen, die Sie nämlich nicht gerne machen, aber trotzdem bis jetzt machen müssen. Warum? Weil Sie kein Hauspersonal haben. So, Sie kriegen alle Hauspersonal. Cool, oder nicht?
Ja, ist ja schon mal schön, wenn da irgendwie mal rumlaufen, ein paar Rezepte wenigstens vorlesen. Wenn die so preiswert wären, dass man die sich wirklich leisten kann.
Das wird so sein. Das wird wie mit dem Handyvertrag laufen. Ne? Natürlich nicht am ersten Tag.
Aber wie gut ist Pepper denn jetzt? Ich kenne den noch von ein paar Messen und dann, ich meine, Messe ist immer ein Sonderfall. Ne? Ist immer vor für Effekt und ist immer nervig. Das funktioniert nie irgendwas. Aber trotzdem, oft guckt er einen mit seinen großen Kulleraugen dann an und dann guckt er halt.
Genau. Ja, das ist oft, haben wir auch so erlebt auf den Messen, gerade in den ersten ein, zwei Jahren war das natürlich noch sehr schwierig. Die Umfeldgeräusche sind unglaublich
gut. Es muss ja intuitiv sein, gerade wenn es um Altenpflege oder so geht. Muss ja einfach wie...
Haben Sie den auch schon in Altersheim programmiert?
Ja, der steht in Dutzenden von Pflegeheimen, wo wir ihn hingebracht haben und wo er wirklich einen guten Job macht. Ja. Aber auch da lernen wir wieder jeden Tag. Mhm. In jedem Projekt lernen wir wieder neue Herausforderungen, wo wir merken, oh Mensch, da muss die Schriften noch mal größer sein. Hier müssen andere Spiele noch mal mit lernen. Muss er auf andere Themen reagieren können. Also das ist ein wirklicher Lernen, das ist ja Forschung, was wir da machen. Das ist Forschungs- und Entwicklungsarbeit. Das gibt es ja noch nicht. Das ist ein neues Kapitel in der Geschichte der Menschheit. Und da kann man jetzt nicht erwarten, dass alles vom ersten Tag an perfekt funktioniert. Aber wir merken, wir machen unglaubliche Fortschritte und sind deswegen auch sehr zuversichtlich, wenn jetzt die Maschinen noch besser werden. Also Pepper hat mittlerweile bessere Mikros bekommen und so weiter. Also er macht nicht mehr diese Fehler, die er vor 3 Jahren noch gemacht hat. Aber Pepper hat halt immer noch keine Beine und kann nicht in den Keller gehen. Und das heißt, seine Hände sind auch noch nicht in der Lage, einen Kasten Bier zu tragen.
Das heißt, ja, wollen wir das denn?
Ja, ich würde das unbedingt wollen.
Ein Roboter?
Ja, wegen mir muss der überhaupt nicht menschenähnlich sein.
Deswegen, wenn er laufen soll oder
treten. Ja, ich glaube, wir müssen uns davon verabschieden. Viele Roboter.
Die coolen Augen sind schon gut.
Die sind cool. Das ist auch nur für die
Damen. Es gibt ja Berichte, dass alte Leute im Altersheim, die schon etwas älter sind, eher mit so einem Roboter Kontakt aufnehmen als.
Ich erzähle Ihnen jetzt eine Story. Wir hatten einen Fall, das ist nicht gelogen. Wir hatten einen Fall. Jahr her, in einem Pflegeheim, wo Pepper seit 2 Wochen in der Einrichtung war. Und irgendwann rief uns dann da die Leitung von dieser Pflegestelle an und sagte, Sie können sich nicht vorstellen, der Herr, ich habe den Namen jetzt vergessen,
ist egal.
Der hat gestern mit Pepper gesprochen. Der ist seit 3 Monaten bei uns. Er hat noch nie mit einem von uns gesprochen. Mit Pepper spricht er. Das ist absurd, aber... Da passieren wundersame,
da
passieren,
das ist aber schön.
Da passieren wundersame Dinge. Ne? So, und die Menschen reagieren ja erstaunlich intuitiv auf diese Systeme. Liegt bei Pepper an dem Outfit, dass es eben so kindgerecht ist und auch Muttergefühle weckt in vielen Menschen und so weiter. Mhm. Ich persönlich bin ein großer Fan von humanoiden Robotern, die nicht menschenähnlich sind, weil ich nämlich auch der Meinung bin, wir machen den Irrtum zu glauben, dass wir die Krönung der Schöpfung wären, was unser Körper betrifft. Das stimmt nicht wirklich. Treppen rauf und runter zu rennen in großem Tempo und mit schweren Lasten ist auf 4 Beinen viel besser als auf 2 Beinen.
Ja, ja.
Also insofern würde ich, wenn ich der Roboter Entwickler wäre, der die baut. Ich würde einen Roboter, der zum Beispiel Hotelzimmer jeden Morgen und Pflege, also wieder in Ordnung bringen soll, und das werden wir erleben in wenigen Jahren, dass das alles von Robotern gemacht wird. Das ist eine Routinetätigkeit. Hotelzimmer morgens in Schuss bringen. In einem Hotel 200 Zimmer mit 400 Betten ist jeden Morgen die gleiche Tätigkeit. Das kann natürlich jeder Roboter besser als jeder Mensch. Also dem würde ich mindestens 4 Beine geben, mindestens auch 3 Arme, weil Betten beziehen mit 2 Armen, das wissen wir alle, ist manchmal echt schwer. Aber mit 3 Arme. Und wenn dann da mindestens 2 Teleskoparme sind, geht das viel, viel schneller und viel effizienter, als das ein Mensch machen kann. Und insofern, ich wäre dafür weg von diesem humanoiden Kram, also mehr hin zu
Spezialroboter,
die tatsächlich für die Aufgabe, für die sie gebraucht werden. Und bei mir im Haushalt ist es vielleicht, muss er nicht zwingend 4 Beine haben, aber eben an der Stelle da im Hotel oder im Pflegeheim wäre es vielleicht besser mit 4 Beinen.
Ich muss nochmal zum Intuitiven kommen, weil wenn ich jetzt mit meinem Handy oder so mal eine Frage stelle oder, keine Ahnung, mal so einen smarten Lautsprecher oder so, dann ist das oft so drin, man redet sehr laut und sehr deutlich und irgendwie komische Satzstrukturen. Also ist bei mir eben oft noch so, weil ich immer so denke, das Ding ist ja dumm. Kann man da wirklich ganz normal mit dem reden und kriegt er das mit? Oder müssen die Menschen im Pflegeheim zum Beispiel erst lernen, wie muss ich mit Pepper reden?
Nee, das müssen sie nicht. Also das ist tatsächlich, weil es ja für diese spezifische Situation programmiert ist, funktioniert das sehr gut. Aber wenn wir jetzt über KI-Systeme allgemein sprechen, muss man eben sagen, das kann man tatsächlich allgemein nicht beantworten, weil es hängt vom System ab. Es gibt so viele verschiedene KI-Systeme, die so ungeheure unterschiedliche Qualitäten haben, die also für ganz unterschiedliche Einsatzzwecke gut sind. Das eine System ist dafür besser, das andere dafür. Insofern kann man eben nicht sagen, nein, das ist gar kein Problem. Du kannst grundsätzlich immer ganz so mit dem reden, wie mit jedem Menschen. Das stimmt leider nicht. Es stimmt bei dem System für die Anwendung und bei dem System eben nicht.
Ja,
aber eins ist sicher, die Systeme werden jeden Tag besser. jeden Tag. Und was KI eben von, also KI-Systeme sind ja im Grunde digitale Assistenzsysteme. Das ist ja in Wirklichkeit noch nicht wirklich intelligent. Ne? So, das ist, wir nennen das so, aber das ist noch weit weg von intelligent. Mhm. Aber es sind digitale Assistenzsysteme. Und das Entscheidende ist, diese Systeme werden jeden Tag besser. Sie lernen ja von uns. Ne? Sie werden durch uns, durch jeden von uns trainiert. Und was wir uns halt klar machen müssen, und das ist der Unterschied zu den menschlichen Assistenten, die wir ja auch alle kennen, die werden ja auch in der Regel jeden Tag besser, also nicht alle, aber viele, die KI-Systeme, bei denen hört das nie wieder auf. Das heißt, es gibt kein Ende des Lernens. Wir sind schon beide etwas älter als Sie, also ich habe den Punkt schon längst überschritten, wo ich gemerkt habe, es wird nicht mehr jeden Tag besser. Hm. Ne? Das nennen wir dann Erfahrung. Das ist auch gut, aber unser Gehirn hat so ab Mitte 30 ist die Leistungsfähigkeit, die Kurve, dass man immer besser wird, die nimmt dann ab. Wir werden ab 35 nicht mehr besser. Ne? Und das ist aber bei KI-Systemen anders. Das Lernen, das Besserwerden hört nie wieder auf. Und das ist auch der Grund, warum Stephen Hawking gesagt hat, KI ist die größte Schöpfung der Menschheit und kann uns alle ins Paradies führen. Sie kann uns aber auch alle töten. Mhm. Und damit hat er recht gehabt.
Ja, ja, wenn die so klug wird.
Wenn es keine Kontrollsysteme gibt. Also wenn wir einfach, so wie jetzt im Moment, darf jeder weltweit mit KI machen, was er will. Das ist Wahnsinn.
Ja. Ja, weil sie noch auf einem Niveau ist, wo sie nicht gefährlich wird.
Nee, weil Politik noch null Kompetenz in dem Bereich besitzt und sich überhaupt weder in der Lage noch die Bereitschaft besitzt, sich um diese Themen zu kümmern. Wir brauchen natürlich bei KI zukünftig, und zwar auf globaler Ebene, das ist echt nicht leicht, ganz klare Regeln. Wir brauchen Leitplanken. Wir brauchen klare Absprachen. Was wollen wir und was wollen wir nicht?
Es gibt es ja schon.
Das ist, glaube ich, aber ein ganz eigener Podcast.
Ja, aber es gibt ja schon die Digitalkommission. Da sitzen auch Leute, die sich mit sowas beschäftigen. Da, wenn man da mal reinhört, da kann man auch reinhören, glaube ich. Die gibt es online. Mhm. Die gucken schon, es gibt halt keinen Konsens dazu. Ne? Also die herrschenden Politiker sind dann natürlich, ach, soll ich das jetzt schon wieder verbieten? Ich müsste ja Linien einziehen über meine Ländergrenzen hinweg.
Genau.
Und das macht es ja schwierig, weltweit einen Konsens zu erhalten. Das kriege ich bei dem USB-Stick hin, wie der auszusehen hat. Aber bei so einem Thema
aber
nicht.
Aber wir müssen uns halt als Gesellschaft darüber im Klaren sein. Ich bin ein großer Fan von KI-Systemen, aber ich sage Ihnen trotzdem, wenn wir das nicht in den Griff bekommen, wenn es uns nicht gelingt, auf einer internationalen Ebene, dort Regeln zu entwickeln und da vor allem Kontrollmechanismen einzurichten, die kontrollieren, ob man sich dran hält, dann kriegen wir tatsächlich in einigen Jahren, also in vielleicht 50 oder 100 Jahren, ich weiß es nicht, kriegen wir ein ernsthaftes Problem. Und von daher ist das nicht trivial. Das ist so ein bisschen wie bei der Atomenergie. Da haben wir das auch geschafft. Ne? Wir haben diese Technologie entwickelt als Menschheit. Dann haben in den USA ein paar Leute gesagt, komm, wir probieren das mal aus, ob das auch funktioniert. Das hat dann geklappt. Das hat man dann in Japan gesehen, in Hiroshima und Nagasaki, wie gut das funktioniert. Und dann hat aber die Menschheit gesagt, oh Mist, das funktioniert tatsächlich und es ist echt gefährlich. Weißt du was, wir sollten vielleicht eine Atomenergiebehörde einrichten, die sich darum kümmert, dass das sich nicht wild verbreitet auf dem Planeten und auch nicht ständig ausprobiert wird. Das hat man seitdem in gewissen Grenzen geschafft. So, darauf können wir ein Stück weit stolz sein und zeigt, dass Menschheit in der Lage ist, bei solchen globalen Herausforderungen auch Einigkeit zu erzielen und Regeln zu entwickeln. Mhm. Ne? Also von daher glaube ich...
Aber bei KI nur einen Testversuch. Danach war es das.
Ach, das weiß ich jetzt nicht. Das würde ich jetzt so nicht...
Ja, weil am Ende wird sie ja immer klüger dann. Wenn ich sie einmal loslasse, ist sie losgelassen.
Naja, aber ich glaube nicht, dass es diesen Punkt geben wird, wo ein KI-System dann plötzlich so unglaublich weit entwickelt ist, dass es alles andere in den Schatten hat. Das ist ein langer Weg. Es gab auf Arte mal vor 2 Jahren eine sehr, sehr spannende Doku zu dem Thema. Da hat man mal so die 30 wichtigsten KI-Projekte weltweit besucht und verfolgt und hat das geschildert, was da passiert. Und wenn sie das gesehen haben, was da in einigen Ländern gerade läuft, in Russland zum Beispiel ist da so ein verrückter, irrer Milliardär, der gerade daran arbeitet, das menschliche Bewusstsein zu kopieren und auf einen humanoiden Roboter zu übertragen. Und das ist crazy. Ne? So, da steckt ein Riesengeschäftsmodell hinter, natürlich. Ne? Die Idee, dass ja unser aller Körper irgendwann nicht mehr mitspielt. Und wir wissen doch, eigentlich ist das Wichtigste, was da oben in der Birne passiert. Das ist das, was uns ausmacht. Und wäre es nicht faszinierend, wir könnten das kopieren auf einen Stick und auf einen Roboter übertragen. Und wenn dann eben ihr Körper endgültig schlapp macht, dann können sie dann eben für ihre Angehörigen weiterleben in Form eines humanoiden Roboters. Das haben wir jetzt schon, die Debatte im Bereich von Augmented Reality oder Virtual Reality. Es gibt die Fälle schon, wo Eltern sich wünschen, deren Kinder gestorben sind, dass ihre Kinder als Avatar weiterleben können, damit sie auch in Zukunft mit ihren Kindern noch weiter kommunizieren können. Und da ist dann nur noch die Frage, bleibt das Kind in dem Status, in dem es war, als es starb?
Ja, da habe ich schon mal ein Video gesehen. Ne?
Das ist crazy.
Hart.
So. Bleibt es 4 Jahre alt oder wächst es mit und wird auch langsam älter? Diese ganzen Diskussionen laufen, die Entwicklungen laufen. Das wird technologisch alles gerade entwickelt. Das ist teilweise schon da, zum Teil kommt das noch. Aber ich bin der Meinung, wir müssen als Gesellschaft uns doch, und das ist wichtig in Bezug auf Ihre Frage, wir brauchen Digitalkompetenz, und zwar alle, als Bürgerinnen und Bürger, genauso wie als Politiker oder als Unternehmer oder Verbandsfuzzis. Wir brauchen Kompetenz, um entscheiden zu können, was wollen wir eigentlich und was wollen wir nicht. Also wo sagen wir auch Nein und sagen, nee, das wollen wir nicht. Das kann ich aber nur entscheiden, wenn ich verstehe, was da passiert.
Ja.
Und nicht nur, wie ich es benutze. Also ein Smartphone benutzen ist relativ einfach. Aber zu verstehen, was da drin passiert, was dahinter ist, hinter der Software. Wenn Sie sich überlegen, will ich zu Hause Siri einsetzen oder nicht, sollten Sie wissen, was dahinter passiert. Und dann können Sie, wenn Sie es ausprobieren und sich damit beschäftigen mal eine Weile, können Sie meiner Meinung nach irgendwann eine Entscheidung treffen, eine kompetente Entscheidung. Okay, ich muss nicht extra aufstehen, um den Lichtschalter anzumachen. Ich muss nicht extra aufstehen, um die Jalousie hochzufahren. Okay, ich muss nicht auf den Laptop gucken, um zu wissen, wie das Wetter morgen wird. Und dann können Sie sich die Risiken, die dahinter stecken, angucken und können dann eine kompetente Entscheidung treffen. Ich habe mich zum Beispiel entschieden, ich habe es wieder ausgeschaltet. Ja. Weil die Vorteile, die ich durchaus gesehen habe, für mich die Nachteile nicht überwogen haben.
Ich glaube, wir haben heute schon eine Menge abgedeckt.
Ja, genau, wir sind auch, glaube ich, durch. Soweit. Haben wir noch die letzte Frage?
Jo.
Zu welchem Thema?
Ich glaube, allgemein, Gebiet, ne?
Allgemein.
Digitalisierung.
Digitalisierung. Ja, die deutsche Gesellschaft in Sachen Digitalisierung aufgestellt ist.
Mit einer Schulnote bewerten. Gerne einfach nur von sehr gut bis ungenügend sagen.
Vielleicht so allgemein. So, sind wir bereit dafür?
Ja, genau. Aber als Schulnote reicht doch ein Wort.
Also, ich habe es ja eben gesagt, wir sind Entwicklungsland. 5. Mangelhaft.
Das ist eine Aussage.
Okay, wir sind wenigstens anwesend.
Ja. Jörg Kankes, danke schön.
Ja, danke schön.
Ich danke Ihnen ganz herzlich.